Eine Gemeinde, die lebt. Eine Gemeinde, die lebt. Habt ihr schon mal, vielleicht haben viele unter euch das, aber für mich war es erstmal, habt ihr schon mal eine Bohne eingepflanzt? Vielleicht habt ihr Erfahrungen mit anderen Pflanzen oder so. Bis sowas Schönes draus wird, wie da vorne jetzt auf dem Tisch steht, dauert das ja eine Zeit. Ich habe in den Sommerferien die Zeit mit meinen Kindern genutzt. Wir haben ja so eigentlich keinen Garten, aber wir haben dann so im Spielzeugladen einen Experimentierkasten gekauft. Und zwar einen Experimentierkasten-Gewächshaus. Ich wusste gar nicht, dass es solche Dinge gibt. Ich dachte immer, Gewächshaus sei was anderes. Aber wir haben dann diesen Experimentierkasten genommen und haben erstmal festgestellt, wenn man Erde mit Wasser tränkt, dass die Erde aufquillt, größer wird und solche Sachen. Und dann war ein Experiment dabei, das sich über mehrere Wochen erstreckt hat. Das heißt Bohne. Jetzt steht das drüben im Hausflur. Ich habe es da vergessen. Ich wollte es eigentlich mit rüberbringen. Aber ich denke, ihr könnt euch eine Bohnenpflanze vorstellen. Am Anfang war das eine einzelne Bohne. Und so eine einzelne Bohne, die haben wir uns angeschaut, ich mit meinen Kindern, haben die betrachtet und dann haben wir die ins Gewächshaus getan, wo es warm ist, wo es feucht ist. Wir haben immer dafür gesorgt, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit ist und haben diese Bohne beobachtet. Und wir haben dann gesehen, wie aus dieser Bohne ziemlich zeitgleich zwei Triebe rauskamen. Eine in Richtung oben, wo später dann Blätter und die Pflanze, und ein Trieb so Richtung unten, wo die Wurzeln rauskamen. Und nach ist diese Bohne gewachsen und das Experiment ging eigentlich so weit, dass man das Treiben, dieses Auftreiben dieser Bohne beobachten konnte. Und wir haben eigentlich gesagt, gut, Experiment zu Ende. Aber meine Tochter hat darauf bestanden, wir können die doch jetzt nicht wegschmeißen. Und dann haben wir die in ein kleines Töpfchen gepflanzt. Also das hatte etwa diesen Durchmesser. Und haben das gepflanzt und die ist gewachsen und größer geworden. Irgendwann ist sie in einen größeren Topf gekommen, der etwa inzwischen so groß ist. Und ja, die Bohnenpflanze, Angela, dürfte etwa die Höhe inzwischen haben, ne? Die ist schon höher, also. Und die ist gewachsen, da ist was Lebendiges. Und es ist faszinierend, auch für unsere Kinder zu sehen, wie das wächst. Eine Gemeinde, die lebt, wächst. Eine Gemeinde, die lebt. Eine lebendige Gemeinde. Wie empfindest du Gemeinde? Wenn du an unsere Gemeinde denkst oder wenn du Gast bist, denk an deine Gemeinde zu Hause. Wenn du an deine Gemeinde denkst, wie erlebst du Gemeinde? Was für Gefühle kommen da in dir hoch? Okay, also miese Gefühle, zusätzliche Belastung. Mensch, ich habe doch Familie, ich habe doch Arbeit und ich habe auch noch Gemeinde. Okay, saftige Wiese, oh, ganz was anderes, Halleluja. Oh, ja. Saftige Wiese, das ist was schön. Nein, aber ich finde das so schön. Was falsche Versteher bewirken können, ne? Da sagt Inge, oh, eine Wiese, Gemeinde, eine Wiese. Und bei mir kommt nur das halbe Wort an, akustisch, und ich miese. Und ja, aber diese Spannbreite gibt es ja wirklich, wenn Menschen an Gemeinde denken. Diese Spannbreite gibt es wirklich, dass manche wirklich die mit Gemeindegefühl haben, da wird auch noch auf mich herumgetrampelt. Oder ich brauche nicht noch einen Ort, wo man mich nicht wahrnimmt. Was empfindest du, Gemeinde? Leben oder Last? Ich finde das so spannend. Heute Nachmittag wird in der evangelisch-lutherischen Kirche in Zellerfeld wird eine Frau eingeführt, die ehrenamtlich dann predigen wird. Das ist ja in der lutherischen Kirche was Besonderes. Da predigt normalerweise nur studierte Theologen. Und die haben ein Amt, das nennt sich der Prädikant. Und heute Nachmittag führt die Gemeinde in Zellerfeld eine Prädikantin ein. Wir sind also zu unserem Gemeindebüro kam eine Einladung und ich werde auch hingehen und werde mich mit Ihnen freuen, dass jemand bereit ist, ehrenamtlich sich in eine Gemeinde zu investieren, das Wort Gottes weiterzugeben. Ich glaube, Gemeinde soll ein Ort sein, der ein Zuhause gibt. Ein Ort sein, wo man zu Hause ist. Gemeinde, die lebt, soll ein Ort sein, ein Ort der Begegnung und der Abenteuer mit Gott. Und Gemeinde soll ein Ort sein voller Leidenschaft und Begeisterung. Wer mich kennt, ich könnte in Schwärmen geraten, wenn ich Bibel lese und mich mit Menschen über das Wort Gottes unterhalte. Ein Ort voller Leidenschaft und Begeisterung. Wie Gemeinde funktioniert, könnte man sagen, oder wie eine lebendige Gemeinde ausschaut. Ich lese mal Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 6, nach der neuen Genfer Übersetzung. Epheserbrief, Kapitel 4, Verse 1 bis 6. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, also Paulus schreibt es, er sitzt gerade im Gefängnis, als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies: ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alles regiert, durch alles alle wirkt und in allem lebt. Eine Gemeinde, die lebt. Dieser Text zeigt auf, wie Gemeinde funktionieren soll, wie Gott sich das gedacht hat. Ich habe eine PowerPoint-Folie vorbereitet. Ich möchte euch zeigen, wie Gemeinde funktioniert. Und ich habe mich ein bisschen orientiert an diesem Bild. Das, was ich jetzt heute sage, kommt nicht aus dem Buch von Christian Schwarz, aber dieses Bild von Christian Schwarz aus seinem Buch, das passt sehr gut dazu. Er hat gesagt, wir haben einen dreieinigen Gott. Und viele empfinden dieses dreieinige Gott als schwere, theologisch dem Verstand widersprechende Formel. So, wir haben einen Gott, der drei Personen ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und doch irgendwie ein Gott ist, also eine Person. Drei Personen ist gleich eine Person, funktioniert mathematisch irgendwo nicht. Aber ich will heute gar nicht auf Gottes Mathematik eingehen. Dieses Schaubild zeigt ein Stück weit den dreieinigen Gott symbolisch. Da ist hier oben Gott, der Vater, der Schöpfer dargestellt, also nicht der Vater dargestellt, sondern Symbol für ihn, für seine Schöpfung, das, was er getan hat. Er hat nach der Sintflut gesagt, ich werde das nicht wieder tun. Und zum Andenken, dass ich diese Schöpfung nicht wieder vernichten werde, werde ich meinen Bogen in den Himmel hängen. Meinen Kriegsbogen steht im hebräischen Text. Der Vater, der Schöpfer. Dann hier Gott, der Sohn. Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist, der bezahlt hat eine Schuld, die wir nie hätten zurückzahlen können, der bezahlt hat für die Sünde, und Gott, der Heilige Geist, der in uns Wohnung genommen hat. Die Bibel sagt, wenn wir an ihn glauben, hat der Heilige Geist in uns Wohnung genommen. Im Epheserbrief steht, wir wurden versiegelt mit dem Heiligen Geist. Im Römerbrief steht, niemand, der an Gott glaubt, dem fehlt der Heilige Geist. Jeder, der an Gott glaubt, hat den Heiligen Geist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott begegnet uns auf drei Art und Weisen. Und diese drei Art und Weisen, glaube ich, spiegeln sich auch in seiner Gemeinde wieder, in einer lebendigen Gemeinde. Gott, da wo Gott ist, ist Leben. Da ist nicht Langeweile, da ist nicht Tod, da ist Leben. Da wo Gott ist, ist nicht Stagnation oder Stillstand, da ist Wachstum. Und dementsprechend, glaube ich, da wo Gott ist, spiegelt sich auch seine Dreieinigkeit wieder. Das erste ist orientiert an der Schöpfung. Gott hat uns geschaffen als Wesen, die nicht für sich allein stehen sollen, sondern als Wesen, die auf Gemeinschaft angelegt sind, auf Zusammensein. Und es kommt jetzt darauf an, wie ihr zu Hause erlebt habt. Für mich persönlich gibt es nichts Schöneres, als nach Hause zu kommen. Obwohl ich scharf auf meine 40 zusteuere, gehe ich gerne noch nach Hause zu meinen Eltern. Das ist was Wunderbares. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, war nicht immer einfach, aber es ist was Wunderbares, nach Hause zu kommen. Menschen zu begegnen, wo man weiß, denen bedeute ich etwas. Und die gehen liebevoll mit mir um. Und die stehen zu mir, egal was passiert, egal was ich in meinem Leben anrichte. Und ich glaube, genauso sollte Gemeinde sein. Nach Hause kommen. Ein Ort, wo ich weiß, da sind Menschen, denen bedeute ich etwas. Das sind Menschen, denen bin ich nicht egal. Ein Ort, wo ich weiß, egal was ich anstelle in meinem Leben, in die Gemeinde kann ich kommen, da bin ich zu Hause. Die werden mich nicht fallen lassen. Zu Hause, eine lebendige Gemeinde. Ich lese nochmal die Verse 1 und 2, weil ich glaube, das deutet genau darauf hin. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun. Also Paulus sagt, ich bin momentan im Gefängnis und jetzt kommt das. Denkt daran, also er bittet sie, hey Leute, ich sitze im Knast, aber jetzt kommt eine wichtige Botschaft, die ich euch aus dem Knast heraus noch erzählen muss. Ich weiß nicht, wie es mit mir weitergeht, aber ich muss euch unbedingt was weitergeben. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat. Gott hat dich zum Glauben berufen. Du bist nicht Christ geworden, weil du irgendwann diese schlaue Entscheidung getroffen hättest. Sondern du bist Christ geworden, weil Gott dich zuerst geliebt hat. Und weil er dich geliebt hat und du seine Liebe erfahren hast, konntest du die Entscheidung treffen. Wow, ja, diesen Gott will ich kennenlernen. Aber er hat zuerst dich geliebt. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Der lebendige Gott, der den Himmel geschaffen hat, der so reinhauen könnte, Sinnflut, dass die ganze Welt absäuft, dass die ganze Schöpfung vernichtet wird. Dieser Gott hat dich berufen und gesagt, ich liebe dich und ich hau nicht in dein Leben rein. Die Wucht, was die Sünde verdient, hat mein Sohn Jesus auf sich genommen. Ich liebe dich. Lebe nun ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Und jetzt zählt er das auf. Aber bevor ich zu dieser Aufzählung komme, noch ein Gedanke. Der verlorene Sohn, dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn kennt ihr, wo der ein Sohn seinem Vater gesagt hat, du, ich brauche dich nicht und tschüss, und hat sein Erbe mitgenommen, hat alles durchgebracht, ist dann später total arm geworden, so dass er in einer Krisensituation nicht mehr das lebensnotwendig hatte. Und da hat er sich erinnert, da gibt es einen Ort, wo ich zu Hause bin. Gemeinde, zu Hause. Da gibt es einen Ort, wo ich zu Hause bin. Da ist mein Vater. Gott, der Vater, ist in der Gemeinde. Wenn der Vater nicht da ist, dann kann sich das Ding so oft Kirche und Gemeinde nennen, wie sie will, aber dann ist sie nicht Gemeinde. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Und nur dort, wo er als Gott ist, nur dort ist Gemeinde wirklich Gemeinde. Und der Sohn, der erinnert sich, bei meinem Vater, da gibt es das Lebensnotwendige. Und er macht sich auf den Rückweg und er will seine Schuld bekennen und Buße tun und sagen, Herr, ich habe gesündigt vom Himmel und vor dir. Doch der Vater hat wesentlich mehr zu bieten als nur so eine technische Sündenvergebung und Wiederaufnahme, sondern er nimmt ihn in die Arme, als er kommt. Er sieht seinen Sohn von Weitem schon. Und dieses Bild ist absolut köstlich. Ich empfehle euch mal Lukas 15, die Geschichte nochmal mit wachen Augen zu lesen. Wenn man sich so vorstellt, Jesus erzählt ja von so einem altorientalischen Patriarchen. Und die waren meistens noch ein Stück beleibter als ich, also die waren richtige Kaliber. Und dieser Vater sieht, und die treten ja auch nur würdevoll auf, also entsprechend, man hat ja was zu verlieren. Und dieser Vater sieht von Weitem seinen Sohn wiederkommen. Und was macht er? Er lässt alle Würde hinter sich, ihm sind seine Pfunde egal und er rennt seinem Sohn entgegen. Und ich kann mir vorstellen, wie diese ganze Masse mitwallt und er schmeißt sich seinen Sohn um die Arme und drückt ihn. Zu Hause, nach Hause kommen, da ist wesentlich mehr als nur das Lebensnotwendige. Da ist Liebe in Überfluss. Und so, glaube ich, stellt sich Gott Gemeinde vor. Beziehungen, dass wir miteinander unterwegs sind. Ich glaube, man kann in einer Gemeinde auch vereinsamen. Da, wo nämlich keine Beziehungen da sind. Da, wo man sonntags zum Gottesdienst geht, aber unter der Woche nichts miteinander zu tun hat. Und darum haben wir ja in unserer Gemeinde solche schlauen Sachen eingerichtet wie Kleingruppen oder Hauskreise. In der Begegnung zusammen Gitarre zu spielen, sich näher kennenzulernen oder Griechisch zu lernen. Es gibt ja manche, die haben sich in den Kopf gesetzt, dieses Altgriechisch zu lernen. Oder Praise and Move. Also da einfach auf verschiedene Arten in Kleingruppen miteinander unterwegs sein, da entstehen Beziehungen, was gemeinsam zu lernen oder zu machen. Oder in den Hauskreisen, zusammen Kaffee zu trinken. Ich hab das immer so genossen, mit Menschen Cappuccino zu trinken. Das ist, da habe ich schon die dollsten Dinge erlebt. Jemanden, der seine Cappuccino-Tasse so mit Pulver voll gemacht hat, dass kein Wasser mehr reingepasst hat. Also nicht übertrieben, ja. Aber wisst ihr, wenn man mit Leuten zusammen Tee oder Kaffee oder Cappuccino trinkt, da lernst du diese Menschen besser kennen. Oder wenn man zusammen isst. Das ist Dinge, die Gemeinde ausmachen. Zusammen zu essen. Wenn wir hier Gemeindefeiern machen, grillen oder so, das ist ja nicht, weil wir nichts Besseres zu tun hätten, sondern weil es wichtig ist, auch Gemeinschaft miteinander zu haben. Weil da Gemeinde wachsen kann, Beziehungen zueinander wachsen kann. Und plötzlich, dann in Krisenzeiten, steht man plötzlich nicht alleine da, sondern weiß, das sind Menschen, denen bedeute ich etwas. Das sind Beziehungen da. Und das eben, wie gesagt, geht weit über Hauskreise oder Kleingruppen hinaus. Das geht auch dahin weiter. Ich finde das so faszinierend bei Martina und Olaf. Die haben immer wieder zum Brunchen Menschen da. Das ist so was Wunderbares. Da können Beziehungen wachsen. Da können Menschen einander begegnen. Oder ich liebe es, wenn Menschen auch zu uns kommen und wir einander begegnen können. Wenn ich sagen kann, ach, komm doch zum Kaffeetrinken mal vorbei und wir können zusammen Kaffee trinken, da entsteht etwas. Ja, und Wie sollten diese Begegnungen aussehen? Und da sagt Paulus hier an dieser Stelle, diese Begegnungen sollten so sein, benehmt euch, wie es eurer Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben, also nicht überheblich sein. Wenn du mit dem anderen Kaffee trinkst, schau nicht auf den anderen herab und sag, ja, ich werde jetzt dafür sorgen, dass du Teil dieser Gemeinde wirst, sondern erheb dich nicht über den anderen. Du bist nicht besser als der andere. Keiner soll sich über den anderen erheben. Berufung würdig leben, das ist das. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich. Freundlich. Ehrlich sein, aber bitte mit Respekt. Freundlich den anderen begegnen. Und seid geduldig. Das ist der Berufung gemäß Leben. Oh Herr, schenk mir Geduld, aber sofort. Schwer, aber ich glaube, es ist wichtig, geduldig miteinander zu sein. Und Paulus sagt, wenn ihr der Berufung gemäß leben wollt, also nicht überheblich, freundlich, geduldig, geht nachsichtig miteinander um. Also Fehler vergeben, die der andere macht. Wie oft soll ich die Fehler des anderen denn vergeben? Oh Mann, der muss doch langsam mal daraus gelernt haben. 7 mal 70 Mal. Auf Neudeutsch, hör auf zu zählen. Und geht liebevoll miteinander um. Eben zu Hause sein. Lest mal 1. Korinther 13, wie wichtig Liebe ist. Und hätte ich alle Weisheit, alle Macht, aber ich hätte die Liebe nicht, dann, und dann sind es verschiedene Verse, wäre ich wie eine klingende Schelle, wie ein dröhnendes Erz, wäre ich zu nichts zu gebrauchen. Liebe, dieses geht liebevoll miteinander um. Lebt das, wie deine Berufung würdig ist. Nicht überheblich, freundlich, geduldig, nachsichtig und liebevoll. Und wenn wir so in der Gemeinde einander begegnen, und das ist manchmal nicht einfach. Jemand hat mal gesagt, Gemeinde ist wie ein Flussbett. In einem Flussbett gibt es viele Kieselsteine. Und die werden vom Wasser aneinander gerieben und gescheuert. Und Steine, die vorher zackig und kantig waren, werden so wunderbar glatt, dass es inzwischen einen ganzen Trend gibt, wo Menschen mit Steinen in der Hosentasche rumlaufen und immer wenn sie sich schlecht fühlen, fassen sie in die Hosentasche und fühlen diesen angenehmen, glatten Stein. Diese Steine sind meistens inzwischen mechanisch poliert. Aber eigentlich kommt das ja aus dem Fluss, da wo die Steine aneinander abgeschliffen wurden. Gemeinde ist manchmal nicht einfach. Gemeinde ist auch manchmal so ein Schleifprozess aneinander. Aber was rauskommt dabei, ist was Wunderbares. Ein Zuhause. Zuhause ankommen. Jetzt der Vers 3 ist eine Brücke dann zu dem nächsten. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Friede ist das Band, das euch zusammenhält. Da, wo ihr Gottes Friede erfahrt, da ist Gottes Band, das euch zusammenhält. Interessant ist, dass hier steht, nicht erzeugt diese Einheit, setzt alles dran, diese Einheit herzustellen, sondern hört nochmal zu, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren. Bewahren heißt doch, diese Einheit ist erstmal da. Sie ist erstmal Fakt, sie ist erstmal gegeben. Gott setzt die Einheit seines Geistes in die Gemeinde. Und jetzt sagt er, und jetzt setzt alles daran, diese Einheit zu bewahren. Aber Gott, das ist genauso wie mit der Liebe. Gott hat dich zuerst geliebt und dann konntest du dich für ihn entscheiden, wenn du das begriffen hast. Und genauso ist es in der Gemeinde. Gott setzt zuerst das Band der Einheit. Ja, und dann kommt es zum Zweiten, über das ich in letzter Zeit sehr häufig gepredigt hatte. Beziehung. Tiefere Beziehung mit Gott. Ich habe es mal auf den Punkt gebracht, hör auf, Sachen für Gott zu tun, sondern tu Sachen mit ihm. Solange du Dinge für ihn tust, glaube ich, gehst du am Wesentlichen vorbei. Gott hat kein Interesse daran, dass du so und so viele Vorschriften von ihm abarbeitest, sondern Gott hat ein Interesse daran, dass du mit ihm zusammen dein Leben lebst. Und dann kann er in dein Leben hineinwirken. Dann kann er Großes vollbringen, wenn du mit ihm unterwegs bist. Wenn du ihn bei Entscheidungen, bei Fragen einbeziehst, und damit meine ich nicht nur die großen Entscheidungsfragen. Herr, was soll ich studieren? Oder soll ich diesen Job, diese Beförderung annehmen, obwohl sie mich über den halben Erdball führt? Sondern auch bei diesen ganz kleinen Entscheidungen. Ich treffe jemanden im Bus und ich weiß, ich bin ihm schon lange nicht mehr begegnet. Was soll ich ihm sagen? Schon lebt das mit Gott und Gott wird dir sagen, hey, sag ihm das und das gute Wort. Und du wirst staunen, dass das gute Wort nicht einfach ein gutes Wort ist, sondern dass das prophetisch mitten reintrifft bei dem anderen Menschen. Dass das so massiv trifft, das ist, wenn Gott, wenn du Gott mit einbindest, wenn du mit ihm lebst, wenn du seine Liebe zulässt, wenn du nicht mehr aus eigener Kraft lebst, wenn du nicht aus eigener Kraft nachdenkst, was sage ich dem jetzt Gutes, damit er sich wohlfühlt, sondern wenn du fragst, Gott, was soll ich ihm sagen? Ich vertraue euch mal ein Geheimnis an, oder es ist eigentlich ein offenes Geheimnis. Wenn wir Abendmahl machen, ich bete jedes Mal davor, dass wenn ich das Brot austeile, dass ich ein Wort von Gott kriege. Ein Wort, das ich demjenigen dann auch mit dem Brot zusammen sage. Meistens hänge ich noch ein, zwei Wörter davor, danach ran, aber es gibt ein zentrales Wort. Und das Spannende ist, meistens ist, wenn ich einem was gebe, weiß ich noch nicht von dem Nächsten. Und Gott sagt das rechtzeitig. Und Gottes Stimme ist da und Gottes Reden ist da. Und es ist so faszinierend, wenn ich dann so von dem einen oder anderen höre, du Andreas, das, was du mir beim Abendmahl gesagt hast, das hat so in meine Situation reingetroffen. Das ist, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Also, hör auf, Sachen für Gott zu tun. Tu sie mit ihm. Und ja, ich könnte noch weitermachen, ich gehe mal zum nächsten. Dinge mit ihm zu tun, das habe ich verbunden mit den Versen 4 bis 6. Mit Einheit meine ich dies, sagt Paulus. Also bewahrt das Band der Einheit. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, da sieht man schon dieses Mit-Gott-Tun. Du kannst doch nichts von dir aus tun, als Teil des Leibes Christi zu sein. Das hat doch Gott getan für dich und jetzt wirkt er in dir, dass du als Teil des Leibes Christi handeln kannst. Mit ihm zu tun. Eine Rebe, die nicht am Weinstock bleibt, die nicht durchdrungen wird von der Saft des Weinstocks, die ist nicht... Die kann so viel für den Weinstock tun, wie sie will, es wird nicht gelingen, erst wenn sie dranbleibt. Ein Leib, ein Geist. Gott gibt dir deinen Geist, dass du Dinge mit ihm tun kannst. Wenn du Dinge für ihn tun kannst, aus eigener Kraft, wird das nicht gelingen. Aber wenn du Dinge, ein Geist, dann wird es gelingen. Und genauso auch eine Hoffnung. Wenn dir die Hoffnung abhanden kommt, such nicht die Hoffnung aus dir heraus zu produzieren. Vielleicht für deine Lebenssituation, vielleicht für Ewigkeit, wenn du Todesängste hast. Sondern dann komm zu Gott und sag, Herr, ich brauche neu deine Hoffnung. Er hat Einheit gegeben, ein Leib, ein Geist und genauso eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube. Eine Taufe. Ich könnte jetzt bei jedem Ding aufzeigen, wie Gott darin ist und wie du das nicht aus eigener Kraft heraus tun kannst. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle Dinge regiert und durch alle wirkt und in allem lebt. Merkt ihr, da steckt noch was anderes drin als nur mit Gott. Wenn man Paulus so hört, steckt etwas anderes drin, was schon die Nazis zur Weißglut gebracht hat. Im Dritten Reich war es so, dass zum allerersten Mal haben die deutschsprachige Christenheit sich aus der Bibel einen Losung, eine Jahreslosung rausgesucht und gesagt, diese Losung soll für uns gelten, diese Bibelvers soll für uns gelten für das kommende Jahr. Und so hatten sie sich einen Vers rausgesucht. Und das war genau diese Epheserstelle, wo es heißt, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Das hat den Nazis überhaupt nicht gepasst, weil die dieses Motto hatten, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Und die sind Weißglut geworden. Bloß sie konnten nichts dagegen sagen, weil der Text ist älter. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott. Mit ihm, nur mit ihm geht das. Und da in diesen Texten, wenn man das liest, dann merkt man, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Texte lest, wenn ihr die lest, also ich spüre da eine Leidenschaft von Paulus da drin. Wenn Paulus da schreibt, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Eine Begeisterung. Mensch, sein Frieden ist das Band, was euch zusammenhält. Das müsst ihr nicht produzieren. Das ist von Gott her so gemacht. Mit Einheit meine ich das. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Mensch, die wurde euch gegeben, als Gottes Ruf euch entgegenging. Wow, also da steckt eine Leidenschaft, eine Begeisterung von Paulus drin. Er schreibt, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott. Er überschlägt sich fast. Und Vater von uns allen, der über alle regiert und durch alle wirkt und in allem lebt. Wow, was haben wir für einen Gott? Der steckt überall drin. Leidenschaft, Begeisterung. Und damit bin ich auch bei meinem dritten Bereich. Ohne dem, wenn wir sagen, das ist ein Text, der zeigt, wie lebendige Gemeinde funktioniert, dann steht hier erstmal rein von den Worten her, Zusammensein, nach Hause kommen, Umgang miteinander, wie gehen wir miteinander um, dass Menschen, dass ich, dass du nach Hause kommen können. Und dann, Gott ist am Wirken. Wir wollen mit Gott die Dinge erleben. Und dann, ohne dass es wörtlich drinsteht, aber ich spüre diese Leidenschaft von Paulus, diese Begeisterung. Ich glaube, dass lebendige Gemeinde, dieser dritte Punkt noch dazugehört. Und das habe ich dem Heiligen Geist zugeordnet. Geist, Begeisterung. Die Frage ist, was begeistert dich? Begeistert dich ein neues Computerspiel oder ein faszinierendes Buch oder begeistert dich Gott? Und wenn dir die Begeisterung für die Gemeinde abhanden gekommen ist, für Gottes Versammlung, oh, dann lass sie uns neu suchen. Was? Wo stehst du jetzt gerade? Sehnst du dich, nach Hause zu kommen? Sehnst du dich nach Beziehungen in der Gemeinde? Oder stehst du mehr an dem Punkt, dass du sagst, ich habe zu lange für Gott Dinge gemacht. Ich will mit ihm Abenteuer erleben. Oder stehst du an dem Punkt, dass du sagst, meine Leidenschaft, meine Begeisterung ist mir abhanden gekommen. Ich würde jetzt gerne beten. Und ich lade euch ein, während der zweiten Lobpreiszeit, ich werde hier vorne sein, ich lade euch ein, kommt gerne und wir beten zusammen. Macht diesen Entschluss fest. Aber ich bete jetzt nochmal insgesamt, dass Gott wirklich unter uns wirkt. Jesus, du bist der lebendige Gott. Und diese Gemeinde, es ist deine Gemeinde. Und du möchtest, dass das eine Gemeinde voller Leben ist. Herr, du möchtest, dass diese Gemeinde wächst, dass sie ein Zuhause ist, dass Menschen hier ankommen, egal ob sie schon lange dazugehören oder neu sind, aber dass sie erleben, dass diese Gemeinde ein Zuhause ist, dass Beziehungen da sind, auf die man bauen kann, wo man weiß, egal was ich getan habe, sie werden mich nicht fallen lassen. Jesus, und ich bete darum, dass wir wirklich diesen liebevollen Umgang miteinander, geduldig und ach, diese ganzen anderen Worte, Herr, dass wir wirklich das miteinander leben und praktizieren können. Herr, dass diese Gemeinde ein Ort ist, wo wir zu Hause sein können. Herr Jesus, und ich bete darum, dass dass du uns schenkst, da wo wir zu sehr eigene Wege gegangen sind, da wo wir zu sehr aus eigener Kraft herausgetan haben. Herr, dass wir Neues erleben mit dir, dass wir nicht mehr für dich arbeiten, sondern mit dir unterwegs sind. Jesus, und ich bitte dich, dass da, wo Menschen jetzt hier in unserer Versammlung davor stehen und sagen, ja, genau das ist mein Punkt, Herr, dass du Neues in ihr Leben hineinbringst, dass du neu in ihr Leben hineinbrichst. Jesus, und dieser Punkt, ja, mit der Begeisterung, mit der Leidenschaft. Du weißt, wie schnell das gehen kann, dass wir ja versanden und dass alles so alltäglich wird. Herr, und dass wir nicht mehr begeistert sind von dem, was dein Sohn am Kreuz für uns getan hat. Herr, und wir wissen, dass wir diese Begeisterung nicht produzieren können. Das kostet Kraft, die wir oft nicht haben. Herr, nein, wir wollen neu entzündet werden von dir, von deinem Heiligen Geist. Komm, du Geist Gottes, und schaff du eine neue Leidenschaft, schaff du eine neue Begeisterung unter uns. Eine Leidenschaft für Verlorene, dass sie nicht länger verloren sind, sondern gerettet werden. Eine Leidenschaft für dich, eine Begeisterung für das, was du getan hast am Kreuz. Jesus, du bist unser Herr und unser Gott. Es gibt nur einen Gott und du bist der. An dich glauben wir, Jesus Christus. Amen.